So, meine Damen und Herren, mein Name ist Hasan Kalki und das hier ist der Podcast HI Wirtschaft im Herzen von Hildesheim. Dieses Mal nicht in der Bischofsmühle, dieses Mal hier auf dem Hildesheimer City Beach. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir euch hier als Gäste hier haben. Es ist nämlich eine Premiere tatsächlich. Wir machen das erste Mal einen Live-Podcast, das erste Mal überhaupt einen Live-Podcast in Hildesheim. Es wird so ein bisschen ein Versuchskaninchen. Wir haben 4 Gäste geplant, 4 überragende Gäste. Unter anderem unseren Oberbürgermeister, wollen ein bisschen über die Wirtschaft reden und versuchen immer in unserem Podcast so ein bisschen so eine Wohnzimmerkulisse zu schaffen. Sowohl in den Fragen als auch in den Antworten, dass wir heute nicht nur Ingo Meyer als Politiker kennenlernen, sondern auch den Ingo kennenlernen, was er eigentlich so privat macht, wie es ihm sonst so geht und ja, den Menschen in den Vordergrund stellen. Und genau, daher starte ich direkt mal durch. Ingo, wie geht's dir eigentlich aktuell?
Ja gut, ich sitze ja hier auf dem Hildesheimer City Beach, da kann es einem nur gut gehen.
Wir machen jetzt Folgendes, wir haben ja schon mal einen Podcast mit dir gehabt, das heißt, es ist für uns das zweite Mal ein Podcast-Update und in den Updates versuchen wir in den ersten 5 bis 10 Minuten so ein bisschen zu reflektieren, was wir damals gesagt haben. Bevor wir damit starten, hätten wir aber gerne schon, wie immer im Podcast, die Zuhörer wissen das, so 6 bis 8 Sätze von deiner Vita. Gebürtig in Hildesheim. Dann aber unterwegs gewesen in Großstädten, unter anderem als Partner in Kanzleien und dann aber doch wieder den Weg zurück nach Hildesheim gefunden. Kannst du es uns ein bisschen näher bringen, wie dein Leben in 8 Sätzen war?
Das ist schwer in 8 Sätzen bei den Stichpunkten, die du schon angesprochen hast. Ja, in der Tat, ich fange nicht vorne an. Ich bin gebürtig hier aus der Stadt Hildesheim und hier natürlich demzufolge zur Schule gegangen, Abitur gemacht und zum Studium, dann nach Göttingen und danach, das sind die Punkte, die du eben schon angesprochen hast, bin ich zu einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, damals einer der Big Five, nach Hamburg gegangen. Nach 2 Jahren war ich aber der Meinung, ich muss unbedingt nach Frankfurt gehen, weil dort eben ja das Zentrum des M&A-Geschäfts, also Mergers and Acquisitions, das wollte ich machen. Das fand ich spannend, finde ich heute noch spannend. Deswegen bin ich da auch hingegangen, dann ab 2001 und bin dort in 2 Kanzleien tätig gewesen, großen, zuletzt dann in einer internationalen Großkanzlei. Du hast es angesprochen, ja, da bin ich dann Partner geworden und ja, eigentlich kann man das dann nicht so richtig nachvollziehen, wenn man eigentlich das Ziel erreicht hat, dass man dann hinterher hier Oberbürgermeister wird. Aber so ist es halt gekommen. Ich bin ja gefragt worden und irgendwie fand ich den Gedanken einfach so charmant, dass ich gesagt habe, ja, ich verzichte auf so ein bisschen Geld und mache das hier, weil es ist meine Heimatstadt und es macht mir Spaß.
Naja, du bist ja nicht Oberbürgermeister, sondern du bist Oberbürgermeister von Hildesheim.
So, meiner Heimatstadt. So.
Genau. Und ich sage im Podcast immer, der schönste Stadt Deutschlands. Und auch ein Funfact aus der wirtschaftlichen Sicht. Wir haben ja in Hildesheim die engste Millionärsdichte in ganz Niedersachsen. Wir haben mehr Millionäre pro Kopf in Einwohnerzahl ausgedrückt als Hannover.
Hast du das wirklich getestet? Also ich meine, geprüft? Oder ist das
tatsächlich
eine Vermutung?
Nee, tatsächlich ist das eine Studie von der Matzak-Gruppe aus Hannover. Ah. Da gibt es eine Rankingliste von der
Okay, die kenne ich gar nicht, musst du mir mal zeigen.
Ja. Welche Themen sind denn aktuell so auf dem Schreibtisch? Also was macht gerade ein Oberbürgermeister? Was ist gerade auf dem Tisch? Worum geht's gerade?
Also um ganz ehrlich zu sein, bei mir läuft das ja oben ein bisschen zusammen und alles, was so ein bisschen von Bedeutung ist, kommt früher oder später auf meinen Tisch. Oder wenn es irgendwo brennt, dann muss es nicht unbedingt wichtig gewesen sein, aber dann kommt es trotzdem auf meinen Tisch. Und deswegen kann ich dir jetzt gar nicht so richtig einzelne Sachen sagen, wo ich gerade extrem mit befasst bin.
Was brennt denn aktuell?
Was brennt? Nichts natürlich. Deswegen habe ich ja Zeit, mit dir hier zu quatschen. Aber es fängt ja manchmal an zu brennen und dann muss man sich eben drum kümmern. Wir sehen ja hier beispielsweise auch den SEHI-Chef, Herr Voss. Wir müssen übrigens nicht miteinander kämpfen, aber wir sprechen auch mitunter miteinander und kümmern uns zum Beispiel darum, dass das mit den Baustellen hier in der Stadt irgendwie hinhaut. Aber das sind schon Herausforderungen, um das vielleicht daran mal deutlich zu machen. Wir haben ja gerade auch die Darmstraße endlich wieder öffnen können. Das war ja nun wirklich etwas, was brannte. Und natürlich habe ich auch damit zu tun, auch wenn ich da nicht dicht dran bin. Aber na klar, werde ich da auch mit befasst. Immer dann, wenn Volkes Seele hochkocht, dann kommt es eben auch auf meinen Schreibtisch.
Darmstraße ist ja ein war zumindest im letzten Podcast ein gutes Thema, weil es damals so ein bisschen die Spitze war, was kommunikativ nach außen hin anging, weil es jeder auf dem Schirm hatte und alle genervt waren. Jetzt haben wir es ja abgeschlossen. Was ist da aber so ein bisschen die Erkenntnis? Also was für ein Learning haben wir aus der Dammstraße-Baustelle in Bezug auf Kommunikation?
Ganz ehrlich, ganz so viel Learning gibt es da nicht, außer dass wir manchmal machtlos zugucken müssen. Ich glaube nämlich ehrlicherweise, dass wir im Thema Dammstraße sehr, sehr viel und sehr gut kommuniziert haben. Vielleicht nicht immer in jeder Situation, das klappt nie, also das will ich ja gar nicht sagen. Aber wir haben im Rathaus, wir sitzen ja hier gerade mehr oder weniger im Schatten des Rathauses, haben wir zwei große Symposien gehabt, wo die ganzen Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren. Es gab zig Veranstaltungen, wo man sich informieren konnte. Wir haben versucht, über die Zeitung zu informieren und. Und dennoch wird man immer wieder auf der Straße angesprochen. Dennoch ist etwas, was dann auf der Straße erzählt wird, was dann einfach nicht richtig ist, wo man dann sagen könnte, ja, wieso habt ihr das nicht kommuniziert? Das ging mir auch manchmal so. Da habe ich gesagt, das haben wir tausendmal erzählt, aber es kommt nicht immer an. Weil das ist eben das gefährliche Halbwissen, mit dem man dann eben beim Bierchen in der Kneipe drüber redet. Und das stimmt dann eben nur zum Teil. Und ich kann aber eben nicht mit 100.000 Menschen aus der Stadt und noch mit weiteren 200.000 aus dem Landkreis persönlich reden. Das ist so ein Podcast, der so ganz angemessen, wer dem zuhört. Und so, dann kann man vielleicht zusätzliche Informationen daraus ziehen.
Bei dir ist ja aber auch so, also bei dir ist es tatsächlich so, auch berufsbedingt, bekommst du ja wahrscheinlich auch eher immer die Probleme immer mit. Was läuft gerade schief? Wo musst du gerade aushelfen? Wo musst du Feuer löschen? Was sind aber auch mal so die positiven Seiten? Also was war in den letzten Monaten, wir haben jetzt ungefähr ein Jahr nicht mehr gesprochen, in den letzten 12 Monaten vielleicht mal eine positive Botschaft?
Naja, es gibt ganz viele positive Botschaften. Ich will nur mal einen Schritt zurückgehen, weil es daran gut anknüpft. Du hast ja vorher gerade nach meiner Vita gefragt und ich hatte ja kurz gesagt, dass ich dann hier Oberbürgermeister geworden bin, weil es mir Spaß macht. Und das ist auch heute noch so. Und das war ja auch meine These. Drum habe ich es gemacht. Ganz sicherlich nicht, um Brände zu löschen, sondern eben um Positives gestalten und nach vorne bringen zu können. Natürlich kann ich jeden Tag irgendwelche Impulse geben, irgendwelche Gespräche führen, wo ich sage, Mensch, dies eine oder das andere ist mir aufgefallen. Bitte lasst uns das anders machen. Das muss besser werden, das muss schneller gehen, das muss effektiver werden, es muss vielleicht einfach insgesamt besser sein. Das ist mal im Allgemeinen so. Und jetzt hast du ja gerade nach einzelnen Dingen gefragt. Da kann man jetzt vieles aufzählen. Ich fange mal an, weil es jetzt gerade relativ aktuell war. Wir haben ja nun gerade unten im Gebäude des PULS am Angoulême-Platz das Gründerzentrum Startplatz in Betrieb nehmen können über das Smart City-Projekt. Da freue ich mich sehr drüber, dass das jetzt so langsam ins Rollen gekommen ist. Wir haben ja eine lange, lange Anlaufphase im Smart City-Projekt gehabt. Aber jetzt kommen nach und nach die Projekte eben nicht nur in die Umsetzung, sondern werden auch fertiggestellt. Gerade gestern war ich auf dem Aki, also auf dem Aktivspielplatz, wo wir dann sozusagen das Ganze um Augmented Reality Elemente erweitern konnten. Den Spielplatz, wo eben Kinder und Jugendliche, aber auch deren Familien, wenn die mitkommen, die Chance haben, mit solchen Features sich mal bekannt zu machen. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Ich habe es gestern ausprobieren dürfen. Das sind so positive Dinge. Natürlich, dass das Gefahrenabwehrzentrum, da haben wir gerade vor 2 Monaten den Vertrag unterschrieben mit
87 Millionen.
Ja, je nachdem, genau, je nachdem, was man da jetzt mit reinzieht, ja, 87 Millionen, die EFI ist da ja auch mit involviert, mit dem Rechenzentrum, auch das ist großartig, dass wir es geschafft haben, das zusammenzudenken und das gemeinschaftlich voranzubringen. Ja. Also das sind alles solche Themen, ich könnte jetzt weitermachen mit der, weiß ich, mit der Feuerwache in Neuhof.
Ich habe ein paar Fragen noch, stell mal ein paar Fragen.
Ach so, soll ich noch, okay.
Ich habe ein paar Fragen.
Ich sollte doch erzählen, was alles positiv ist.
Dann muss so positiv wollen wir es auch nicht haben.
Ja, das stimmt. Das
ich hab mal eine persönliche Frage, ich frage diesmal nicht unser OB, sondern Ingo Meier. Du hast eben gesagt gehabt, Aktivspielplatz, und vielleicht hast du es gestern gelesen gehabt, dass der Begriff Spielplatz nicht mehr benutzt werden sollte in Köln. Was denkt Ingo darüber?
Ja, ehrlich gesagt habe ich das nicht gelesen, da hatte ich offenbar keine Zeit zu. Warum darf der denn da nicht mehr benutzt werden?
Weil man es inklusiver ausdrücken sollte und einige sich beim Spielplatz ausgeschlossen fühlen könnten. Aber wenn es
nicht stimmt. Dann musst du mir jetzt mal erklären, warum man sich ausgeschlossen fühlen kann, weil das Spielplatz heißt.
Die Frage wollte ich gerade stellen.
Wenn es der Spielplatz ist, muss es die Spielplatz heißen oder was?
Nein, es soll ein Platz für Aktivitäten sein, aber nicht mehr ein Spielplatz, weil es Leute ausschließen sollte. Und da war halt, wäre jetzt meine Frage gewesen, dass man sich die Frage stellt, warum hat man Zeit für solche Gedanken, weil es andere Themen gibt in der Verwaltung.
Du hast an meiner Reaktion schon gemerkt, dass ich dafür wenig über habe, dass wir uns über sowas Gedanken machen. In meinen Augen haben wir echt andere Probleme in unserem Land.
Zum Beispiel?
Willst du wirklich mit mir darüber, über die Bundesrepublik Deutschland und die Politik jetzt diskutieren? Ich weiß nicht, ob das uns ein bisschen zu weit abseits führt, aber Beispiel, ja. Wir sehen doch, dass es der Wirtschaft schlecht geht, dass wir wieder zunehmend mehr Arbeitslose kriegen, dass Unternehmen nicht mehr investieren in Deutschland, dass sie lieber woanders investieren. Und wir kämpfen jetzt gerade darum, dass wir das irgendwie wieder gedreht kriegen in Deutschland. Und dann unterhalten wir uns über solche Sachen, ob Spielplatz noch das richtige Wort ist. Also ehrlich gesagt, ich habe dafür kein Verständnis.
Ja. Und bist du aber jetzt mittlerweile, jetzt wirklich mit einem Blick nach Berlin, zuversichtlicher, dass wir da die Wende hinkriegen in Deutschland?
Ja, das bin ich. Aber verhalten zuversichtlich. Es kommt jetzt sehr darauf an, dass die aktuelle Bundesregierung eine echte Performance hinlegt. Es gibt ein paar Indizien, die dafür sprechen. Ich kann das noch nicht bewerten, weil letztendlich ist ja noch nicht wirklich viel passiert. Kann auch nicht, ne? Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich will damit nicht sagen, dass ich da noch mehr erwartet hätte. Nur man muss es jetzt mal beobachten. Wir müssen Ihnen die Chance geben, dass Sie das vernünftig machen. Und auch da stört mich natürlich, dass da auch jede Bewegung, die da gemacht wird oder jeder Satz, der da ausgesprochen wird, wird naturgemäß auf die Goldwaage gelegt und alles wird gleich wieder schlecht geredet. Nein, wir sollten der neuen Bundesregierung und dem neuen Bundeskanzler die Chance dazu geben, das Ruder jetzt rumzureißen, und ich sage das ganz bewusst so, es muss rumgerissen werden, weil sonst habe ich doch Sorgen um unser Land, weil viele Weichenstellungen, und das gilt nicht nur für die letzte Regierung, sondern das ist viel, viel früher hat das angefangen, wir müssen wieder leistungsfähiger werden, Leistung muss wieder was wert sein, anders geht es nicht, und wir haben ja ein Thema Fachkräftemangel überall, auch in unserer Stadt, da fragt man sich, wo sind denn die ganzen Menschen geblieben, wir haben doch so viele Menschen wie noch nie zuvor in unserem Land, und die sind ja auch nicht alle kleine Kinder oder Greis, ja klar, natürlich gehen die Babyboomer so langsam, aber sicher in den Ruhestand. Aber wir haben die Weichen falsch gestellt. Arbeit muss wieder Spaß machen und muss belohnt werden, und es darf nicht so sein, dass es viele Menschen gibt, die andere Wege finden und nicht mehr ganz so viel arbeiten wollen.
Hast du aber auch das Gefühl, dass das Thema Fachkräftemangel gerade ein bisschen wieder normalisiert? Oder würdest du sagen, dass der Druck auf dem Kessel immer noch so ist wie vor einem Jahr, als wir damals gesprochen haben?
Da ist ein bisschen Druck raus, aber auch nur ein ganz bisschen Druck raus. Und das liegt eben daran, dass es der Wirtschaft so schlecht geht. Wir hatten das übrigens schon mal. Ich habe damals, glaube ich, gesagt, seit ich seit 2014 Unternehmensbesuche gemacht habe, habe ich eigentlich von Mal zu Mal mehr den Druck der Unternehmen gespürt, sich um Fachkräfte kümmern zu müssen. Und die haben immer mehr gesagt, das ist die größte Herausforderung für die Zukunft für uns. Das ist dann mal kurzzeitig anders gewesen, nämlich zur Corona-Zeit. Und deswegen dürfen wir uns da jetzt auch nicht blenden lassen, selbst wenn da jetzt mal ein bisschen Druck rauskommt, weil es vielleicht zumindest in einigen Bereichen gerade nicht so gut läuft. Wir sehen es ja am Arbeitsmarkt. Also tatsächlich, obwohl eigentlich immer eine Entlastung entsteht, sind die Zahlen diesmal ja aus Nürnberg nicht so positiv gewesen. Also da sieht man ja schon, dass es da tatsächlich gerade nicht gut läuft. Aber davon dürfen wir uns nicht blenden lassen. Wir haben weiterhin das Fachkräfteproblem. Das werden wir nicht gelöst kriegen mit eigenen Menschen. Das ist einfach so. Aber wir brauchen die Menschen, die auch arbeiten. Und das müssen letztendlich alle sein, die hier sind, die irgendwie arbeiten können.
Wir haben ja mittlerweile eine ganz loyale Podcast-Community. Und die haben mir vor dem Podcast mit dir mal gefragt, welche Fragen wir eigentlich Ingo Meyer stellen sollten.
Und bin ich jetzt aber gespannt.
Und da gab es 5 Fragen, die sich mehrfach wiederholt haben. Das sind quasi Top-Fragen. Und da wir gerade in dem Thema Wirtschaft sind, bringe ich die mal direkt mit ein. Und zwar, wie schätzt du die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in Hildesheim ein? Und welche Branchen siehst du zukünftig als Wachstumstreiber?
Ich
nehme schon mal die Panema.
Ja, das ist super. Ich komme da jetzt gerade nicht dran, aber ich muss ja jetzt auch reden. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also die Unternehmen, die Wachstumstreiber sind, das das sind oft kleine, junge, schnelle Unternehmen. Es sind oft nicht die ganz großen, aber es ist immer schwierig, wenn man da pauschale Antworten drauf gibt. Also klar ist.
Warst du gestern bei Medifox? Vorgestern oder vor ein paar Tagen?
Ich war da nicht. Ich war da vor ein, zwei Jahren. Das ist zum Beispiel ein sehr innovatives, starkes Unternehmen. Also wir alle wissen ja, dass es der Automobilzuliefererindustrie gerade schlecht geht. Und das ist natürlich auch in Hildesheim so, ganz klar. Die treibenden Kräfte kann ich jetzt deswegen gar nicht so sehen, gar nicht so aufzeigen.
Vielleicht fehlen die uns ja auch.
Bitte?
Vielleicht fehlen die uns ja auch.
Nein, bislang muss man ganz klar sagen, hatten wir, das kann man ja an den Gewerbesteuerzahlungen beispielsweise auch ein bisschen sehen, hatten wir da eigentlich immer Glück, dass das sich ganz gut austariert hat. Wenn eine Branche gerade mal nicht so gut unterwegs war, war eine andere umso stärker. Bislang hat das funktioniert. Ich bin nur nicht sicher, ob das auch in der nächsten Zeit wieder funktioniert. Und du hast es vorhin angesprochen, wir haben ja nicht zufällig eine gewisse Millionärsdichte, weil wir haben ja immer gute Unternehmensgründer gehabt, die Neuentwicklungen marktfähig gemacht haben und die dann durchaus sehr erfolgreich, teilweise sogar auf dem Weltmarkt oder aber eben zumindest mal in Deutschland geworden sind. Und genau deswegen, ich komme zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, ist eben unser Startplatz so wichtig, weil wir wollen nämlich dieses Gründungsökosystem, was wir über das Smart City Projekt ja mit vielen Partnern zusammen auch gerade bauen wollen, wo wir natürlich alles mit einbinden, was es ja sowieso schon Gutes gibt hier in Hildesheim. Aber das knüpft ja genau daran an den Gedanken, dass wir den jungen Unternehmen helfen müssen, groß zu werden und erfolgreich zu werden. Weil diese Start-up-Phase, die ist eben besonders kompliziert und schwierig. Und wenn wir das hier nicht machen, dann hauen die nämlich zu früh ab oder hauen dann wieder ab. Wir müssen ihnen am Anfang helfen und dann müssen wir sie natürlich dauerhaft begleiten. Und genau das ist der Plan, den wir gerade aktuell umsetzen wollen. Oh, jetzt kann ich auch was trinken.
Podcast-Gäste, Achtung, jetzt lohnt es sich doppelt. Kurze Werbeunterbrechung für unseren Podcast HI Wirtschaft, dieses Mal für etwas ganz Besonderes, nämlich für HI Plus. HI Plus ist ein neues Angebot der EFI, unserem regionalen Energieversorger. HI Plus ist nämlich der neue Ökostrom- und Gastarif mit der Vorteilswelt für mehr Hildesheim. Außerdem bekommen die Kunden immer höher werdende Rabatte auf dem Arbeitspreis, je länger sie dabei bleiben. Also hier wird Treue belohnt. Das ist aber noch längst nicht alles. Für den Ökostrom- und Gastarif gibt es einen Bonus von 50 Euro beim Strom und 100 Euro beim Gas. Ich glaube, in Berlin würde man sagen, das ist der Doppelwumms. Das Beste, mit HI Plus bist du nicht nur nachhaltig und mit Preisgarantie unterwegs, du bekommst auch Zugang zu HI Plus Vorteilswelt. Rabatt auf Tickets der Grizzlies, Invaders, VV06, günstigen Eintritt auf den Andreaskirchturm, Vergünstigungen im Wasserparadies, bei Gym Fitness und sogar ein Cocktail am City Beach kostenlos. Es ist einfach so viel dabei. Ich glaube, man kann einen Stromtarif nicht emotionaler und regionaler gestalten als dieses neue Angebot der EFI. Mehr Infos gibt's auf hiplus.efi-hildesheim.de oder direkt hier in den Shownotes. HI Wirtschaft, der Podcast aus Hildesheim mit HI Plus, weil lokal einfach besser ist.
Also wir alle kaufen heute neue Stromtarife von der EFI. Johannes Krupp sitzt ja auch hier in der Runde. Danke Johannes fürs Möglichmachen. Aber zurück zu der Frage, es hat nämlich andere Teilnehmer oder andere aus der Community haben die Frage etwas konkreter gestellt aus der Wirtschaft. Die haben nämlich gefragt, wie ist der aktuelle Stand rund um den Standort von Bosch in Hildesheim? Gibt es konkrete Entwicklungen oder Zukunftsperspektiven, über die du schon sprechen kannst?
Nein, weil dort wird ja weiter diskutiert. Da gibt es noch kein Ergebnis, aber immerhin wird wieder diskutiert zwischen Unternehmen und Betriebsrat. Das ist erstmal positiv. Eine Betriebsschließung steht in meinen Augen nicht wirklich im Raum, auch wenn das immer mal wieder korportiert wird und vielleicht damit auch gedroht wird. Im Übrigen muss man auch differenzieren. Da geht es ja nicht um den gesamten Bosch-Standort, sondern um den Produktionsstandort. Also das ist ein Teil des Betriebes, aber das ist schlimm genug. Aber
es sind ja ein paar hundert Mitarbeiter.
Ja, ja. Also ich will das deswegen nicht schönreden, ich will es nur einordnen. Das heißt also, es geht nicht darum, dass da oben plötzlich gar nichts mehr ist. Gleichwohl wünsche ich mir natürlich, dass da mehr passiert. Es ist ein interessanter Standort, ohne Zweifel, wo man das eine oder andere, deswegen ist das ja auch ein produzierendes Unternehmen, da oben eben machen kann. was man an anderen Stellen eben nicht tun kann.
Ich frage mich da halt immer, weil der erste Schuss ist ja immer sofort Politik. Was macht ihr da? Ihr müsst da helfen, ihr müsst da Arbeitsplätze retten. Aber das ist ja eigentlich die Verantwortung der Wirtschaft, oder nicht? Also ich meine, was kann jetzt der Oberbürgermeister da bewirken? Und vor allem meine Denke ist auch, wenn das Geschäftsmodell nicht funktioniert und Geschäftsmodell bedingt die Industrie eben flöten geht und Arbeitsplätze abbauen muss, dann kann man halt Rahmenbedingungen schaffen wie einen Startplatz, um neue Bereiche aufzubauen. Aber man ist ja nicht die Wirtschaft.
Ja, du sagst es, da muss man ehrlich sein. Das ist manchmal leider unehrlich, diese Diskussion. Also wenn Parteien dann allzu sehr schreien, jetzt müssen wir aber hier, weiß ich, irgendwelche Dinge unternehmen, damit das alles abgewendet werden kann, dann muss man einfach ehrlich sagen, das ist im Grunde genommen sinnbefreit, weil das hat keine Chance auf Erfolg. Nichtsdestotrotz wollen und müssen wir natürlich auch einem Bosch-Konzern gegenüber schon einfordern, dass die Hildesheim nicht schlechter behandeln als andere. Also wenn das gesamte Unternehmen Probleme hat und Stellenabbau unvermeidbar ist, und ob das vermeidbar ist oder nicht, das kann ich gar nicht beurteilen. Das Eben. Kann man mit dem Betriebsrat und mit Fachleuten diskutieren, aber können wir nicht viel zu sagen. Wir können nur im Grunde genommen dafür Sorge tragen, dass wir zumindest die Rahmenbedingungen, du hast es angesprochen, so gut wie möglich schaffen, dass wir eine Gewerbesteuer, dass wir die nicht erhöhen, sondern dass es da eine Stabilität gibt. Und seitdem ich hier bin, gibt es die auch und dafür stehe ich auch. Das können wir tun, aber wir können am Ende aller Tage natürlich nicht sagen, ja, jetzt produzierst du ja weiter und du baust hier keine Stellen ab. Das ist, hilft einfach nicht.
Jetzt hast du ja auch relativ viel Personal bei dir.
Ja.
Muss man ja auch so ein bisschen wie ein Unternehmen sehen,
so,
auch wenn es Verwaltung ist. Aber du willst ja gestalten und nicht verwalten. Wie viel Personal verantwortest du?
Also Menschen sind es um die 1600 mittlerweile. Da gehören aber auch ganz, ganz viele Kita-Kräfte dazu, also Erzieherinnen, Erzieher. Da gehören weit über 100 Berufsfeuerwehrkräfte dazu, der ganze Bauhof mit seinen Leuten. Also das ist schon alles, es sind nicht nur die Kernverwaltung. Stellenmäßig sind es eher knapp 1400, 1350 so.
Und brauchen wir auch so viele Menschen? Weil in unserem letzten Podcast vor einem Jahr gab es noch kein ChatGPT. Jetzt reden wir von KI, ist jetzt irgendwie salonfähiger geworden, alle nutzen das. Wie digital ist die Stadtverwaltung und wie effizienter kann man so eine Verwaltung gestalten und damit auch die Anzahl des Personals reduzieren, weil das Personal ja auch woanders gebraucht wird?
Absolut. Soweit sind wir noch nicht. Aktuell brauchen wir das Personal und wir werden es auch noch über die nächsten Jahre brauchen. Leider Gottes werden es ja immer mehr.
Stellen
und Menschen. Also Menschen werden es deswegen immer mehr, weil es immer reduziertere Arbeitszeiten gibt. Also oft Stellen aufgeteilt werden auf viele. Das ist aber
Work-Life-Balance.
Das ist Work-Life-Balance und das ist der heutige Zeitgeist. Da sind wir sehr flexibel, weil wir ein guter Arbeitgeber, attraktiver Arbeitgeber auch sein wollen. Wir machen da also wirklich vieles möglich. Zu der Frage, kann man nicht mit KI was einsparen? Ja, kann man, müssen wir auch. Wir sind da auch dran. Also wir sind ja, ich sage immer, Umweltschutz beziehungsweise genauer genommen dem Klimawandel entgegenzuwirken, Klimaschutz zu betreiben auf der einen Seite und Digitalisierung auf der anderen Seite. Das sind die beiden wichtigsten Herausforderungen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen. Und zum Thema Digitalisierung, wozu nach außen wirkend natürlich auch das Smart City Projekt gehört, aber intern ist das ja eben gerade nicht Smart City, das hatte ich glaube ich letztes Mal auch erklärt, dass das leider nichts miteinander zu tun haben darf. Aber wir müssen natürlich digitalisieren. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben beispielsweise jetzt endlich das digitale Bauamt. Also man muss nicht mehr hunderte von Seiten einreichen und das in fünffacher Ausfertigung ausgedruckt, sondern das geht jetzt alles digital. Es sind die ganzen Aktenordner digitalisiert worden, was eine echte Herausforderung war, weil so Bauakten sind eben nicht nur DIN A4 Seiten, sondern manchmal solche 3 Meter mal 4 Meter Ausdrucke. Das ist nicht so einfach. Aber das ist jetzt gelungen und das funktioniert jetzt auch und da haben wir sogar KI mittlerweile schon im Einsatz, ging glaube ich auch neulich bereits durch die Presse. Wir haben in der Wohngeldstelle für diese ganze Bearbeitung von den Wohngeldanträgen tatsächlich eine KI im Einsatz, die allerdings noch verbessert werden muss, weil da sind wir aber gerade aktuell dran, weil bislang funktioniert das nur mit gedruckten, also mit computergeschriebenen Formularen, noch nicht mit den handschriftlichen. Es gibt leider Gottes sehr viele handschriftliche noch. Mhm. Aber die KI ist
erstmal mega.
Ja, aber die KI ist in wenigen Wochen in der Lage, das Modul gibt es schon, das wird gerade antrainiert, dann auch das handschriftlich weitestgehend abzuarbeiten, und das spart tatsächlich Leute. Man muss sich allerdings jetzt als Mitarbeitender der Stadtverwaltung trotzdem keine Sorgen machen, dass wir sie nicht mehr brauchen, weil es scheint sowieso altersbedingt genügend aus, sodass es eher dazu dient, den Aufwuchs nicht immer weiter treiben zu müssen, weil leider Gottes bekommen wir immer noch mehr Aufgaben von Bund und Land. Aber ich hoffe, dass der Zenit jetzt allmählich erreicht ist und wir dann mit KI und mit Digitalisierung tatsächlich auch runterkommen. Wir arbeiten daran, das ist eins unserer großen Themen derzeit.
Wann hast du das letzte Mal ChatGPT genutzt?
Ich nutze das gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich komme nämlich nicht dazu, aber das ist auch.
Aber nicht mal für Mails oder sowas?
Ja, ehrlich gesagt wird mir das alles vorbereitet. Das ist, ich bin das Nadelöhr und das, aber meine Mitarbeitenden, die dürfen es nutzen. Es gibt nämlich mittlerweile eine KI-Richtlinie bei uns im Hause, wie das anzuwenden ist.
Auf einer Skala 1 bis 10, wie digital ist die Verwaltung in Hildesheim?
Da müssen wir jetzt mal definieren, was ist denn 10 und was ist 1. Also ich hätte jetzt gesagt, irgendwo in der Mitte, 6 oder so. Aber
okay, und gibt es eine Stadt, wo du sagst, das ist eine 10 in Deutschland?
Nein, gibt es nicht.
Okay. Gibt es trotzdem eine Stadt, wo du sagst, die sind da schon ganz gut voran, da müssen wir was abgucken?
Ja, also es gibt natürlich auch Austausch, aber das ist oft bezogen auf das einzelne Modul. Also wir machen das natürlich so, dass wir beispielsweise mit der eben angesprochenen KI-Lösung in der Wohngeldstelle, da haben wir zum Beispiel unter anderem mit Hannover zusammengearbeitet. Ich glaube, Nürnberg war auch damit dabei. Also mit 2, 3 anderen haben wir da das Pilotprojekt zusammen gemacht. Eine andere KI-Lösung, wo wir auch gerade dran sind, machen wir wieder mit anderen Städten zusammen. Also diejenigen, die da Interesse dran haben, die, also insbesondere so die größeren Städte, die sind da auch im Austausch, und wir versuchen uns dann natürlich zu helfen, und dann, dass nicht jeder das Rad neu erfindet, das wäre ja Wahnsinn.
Verstanden. Wie sieht aber dann deine ideale Welt aus? Wir haben jetzt das Jahr 2030, wir sind jetzt 5 Jahre vorangekommen. Was sind so die wesentlichen Themen, wo du sagst, das müsste bis dahin geändert sein?
Ja, also ich stelle mir schon vor, dass wir dann die meisten Arbeitsvorgänge medienbruchfrei, sprich Antrag geht rein digital und Antrag geht raus digital, ohne dass da zwischendurch einer irgendwas mal ausgedruckt hat, dass das dann funktioniert bis dahin. Das wird sicherlich trotzdem nicht mit allen Maßnahmen so funktionieren, aber mit vielen sollte es funktionieren, dass wir durchaus mit weniger Personal dann auskommen sollten. Das hoffe ich schon sehr, weil es andernfalls auch irgendwann nicht mehr bezahlbar ist.
Was denkst du eigentlich, wenn du so eine Schlagzeile liest, wie das so ein Elon Musk radikal Stellen streicht, mit in die Politik sich einmischt und dann sagt, hier, wir brauchen 50.000 Stellen weniger. Sagst du, ist mal ein Gedanke wert, radikal zu sein, oder sagst du, das wird nochmal auf dich zurückfallen?
Elon Musk geht eindeutig zu weit, und dem fehlt ja jegliche Empathie. Vielmehr hat er ja beklagt, dass das, glaube ich, die Schwäche der Demokratie sein soll, wenn ja. Ich das richtig abgespeichert habe. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ich glaube, Empathie ist ganz wichtig im Leben. Aber so sehr ich das auch kritisiere und so kritisch ich diesen Menschen auch sehe, ein Kern Richtiges ist da natürlich schon dran. Ne, also wir haben ja eben schon über Deutschland gesprochen, wir müssen an der einen oder anderen Stelle auch mal Mut haben, und wir müssen auch mal einfach Dinge ausprobieren dürfen. Das ist nicht unbedingt das Wesen in Deutschland. Wenn hier mal was ausprobiert wird und dann schief geht, geht es nur Kritik. Übrigens, Smart City ist so ein Projekt, das ist zum Ausprobieren. Und natürlich ist das Try and Error.
Was war Error?
Naja, da hat doch manches auch länger gedauert, weil dann man einen Weg gegangen ist und dann wieder einen anderen Weg nutzen musste. Also,
glaubst du, wir müssen das besser kommunizieren, dass eine Fehlerkultur in Ordnung ist?
Ich glaube schon, dass wir allesamt darüber offen reden müssten. Es gibt einige wenige Unternehmen, die das ja sehr gut machen, die im Grunde genommen den Fehler des Monats oder sowas sogar bepreisen, und zwar
es
im
gibt,
positiven
es
Sinne.
Gibt ja, von gibt Ben & Jerry's gibt es einen Ideenfriedhof. Von der Firma Ben & Jerry's. Immer dann, wenn ein Mitarbeiter eine gute Idee hatte, aber die nicht funktioniert hat, legen die in ihrem Vorgarten einen Friedhof an mit der Idee und sagen, die Idee hat nicht funktioniert. Einfach nur, um zu symbolisieren, dass Ideen
trotzdem willkommen sind.
Aber auch, ja. Manchmal auch auf dem Friedhof landen.
Ja, das ist so. Ich versuche sicherlich im Kleinen, das ja auch bei meinen Mitarbeitenden zu pushen. Es ist aber eben schwierig in Verwaltung, weil die Ausbildung in Verwaltung natürlich völlig anders ist. Das muss immer optimal, also es muss hundertprozentig richtig sein. Das ist, so wird man ausgebildet, und das ist vom Grunde her ja auch die Erwartung an eine deutsche Verwaltung. Aber wenn man Dinge gestalten will, dann muss man auch irgendwo mal Mut haben, und dann muss man auch irgendwo mal sagen, ja, okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ja. Sicherlich muss man immer abwägen, in welchen Fällen man ausprobieren kann. Ne? Also je nachdem, wie groß der Schaden sein kann, darf man es vielleicht nicht ausprobieren. Aber an vielen Stellen kann man es ausprobieren, weil der Schaden eigentlich nicht groß ist, außer dass es dann vielleicht verworfen werden muss.
Ja. Aber apropos apropos Erwartung, in der Wirtschaft haben wir ja, also Johannes weiß es am besten, da haben wir ganz viele KPIs im Marketing vor allem. Und ich habe mir die Frage gestellt, woran misst eigentlich ein Oberbürgermeister seinen Erfolg? Was ist eigentlich so die Kern-KPI, wo er sagt, wenn wir die 2, 3 Zahlen erreichen Ende des Jahres, dann waren wir erfolgreich? Oder ist das ein Bauchgefühl?
Also es gibt die KPIs in dem Sinne nicht so hart, aber wir haben zum Beispiel eine Stadtstrategie, wo wir genau das eingefügt haben, wo wir an jeder Maßnahme, an jedem Handlungsfeld versucht haben, entsprechende Kennzahlen dran zu schreiben, wo auch genau gesagt wird, so weiß ich, wir wollen so viele Kindergärten fertig haben oder so viele Kindergartenplätze, machen wir es mal daran fest, bis zum Jahresende geschafft haben, also da ja. Aber natürlich gibt es auch ganz viele Themen, wo wir das nicht so messbar machen können, wo man eben nicht zählen kann.
Sind Kindergärten, ich weiß nicht,
Kindergartenplätze.
Ist das große Problem, Hildesheim? Also, hast du letztes Mal das auch angesprochen?
Nicht mehr. Da sind wir im Grunde genommen jetzt in einem Jahr ganz durch, aber mittlerweile gibt es da kein Problem mehr. Also natürlich, wir müssen insbesondere in der Nordstadt noch nachlegen. Da sind wir aber dran. Also alle
das war Projekte, ja klar, dass das die letzten sind.
Ja,
Ich bin da groß geworden.
Nee, das stimmt gar nicht. Das war nicht Absicht. Das war auch ein Projekt, was viel eher angedacht war, was dann eben Schwierigkeiten hatte und nochmal neu gedacht und neu geplant werden musste. Deswegen ist das jetzt leider hinten dran. Wenn wir damit fertig sind, dann sind wir wirklich durch. Natürlich können sich Dinge ändern und dann muss man wieder nachjustieren. Aber man darf ja nicht vergessen, dass wir viele hundert zusätzliche Krippen und zusätzliche Kindergartenplätze in den letzten Jahren geschaffen haben. Und du hast ja eben danach gefragt, haben wir solche KPIs? Ja, da hatten wir einen genauen Ausbauplan. Mhm. Und das haben wir auch an anderen Stellen in der Verwaltung, aber natürlich nicht an jeder, weil vieles einfach nicht messbar ist. Wir haben aber natürlich auch wirtschaftliche Kennzahlen, logischerweise. Auch wir machen ja Jahresabschlüsse. Auch da ist es ja schon so, dass wir genau darauf schauen, dass wir da möglichst keinen defizitären Haushalt, also einen Haushalt vielleicht schon noch, aber der Jahresabschluss sollte möglichst nicht mehr defizitär sein.
Wie sehen die Finanzen vom OB
aus? Naja, gut, also bis 22 waren sie hervorragend, da haben wir ja wirklich auch Rücklagen aufbauen können, Gott sei Dank. Aber auch da sieht man eben, dass das schwieriger geworden ist in Deutschland und auch in Hildesheim. Das ist ja auch bekannt, dass alle Kommunen gerade sehr stöhnen. Das gilt auch für Hildesheim. Wir haben keine positiven Zahlen mehr. Ich erwarte, dass die letzten beiden Jahre, also das aktuelle und das Vorjahr, dass das eben nicht positiv wird. Ich hoffe aber, dass wir in diesem Jahr schon wieder in Richtung der schwarzen Null kommen. Mhm. Allerdings
hast du auch angekündigt gehabt. Bitte? Das hast du auch vorgesehen gehabt. Im letzten Podcast hast du nämlich gesagt, die Zahlen waren bisher gut.
Ja.
Sie werden aber wieder ein bisschen schlechter, deswegen werden die Rücklagen.
Ja, absolut. Das war absehbar da. Es ist ja auch erst ein gutes Jahr her, dass wir uns da gesprochen haben. Also ist insoweit gar nicht neu. Wir sind aber nach wie vor in dieser schwierigen Phase. Es sind jetzt ein paar Weichen auf Bundesebene, auf Landesebene gestellt worden, die uns vielleicht ein bisschen helfen. Wir haben auch den einen oder anderen Verhandlungserfolg erzielen können in Sachen Kita-Vertrag, der viel für Aufruhr gesorgt hat, haben wir aber das war ein wirklich für Hildesheim nachteiliger Vertrag, das haben wir neu verhandeln können, das hilft uns sehr, und genauso gut diese Thematik, dass wir keine Großstadt mehr sein sollen, laut des Zensuses, das ist für uns vorteilhaft, das bringt uns ungefähr 10 Millionen Euro, das ist ganz hilfreich.
Sind 10 Millionen Euro denn viel Geld für das, was ihr macht? Also was für ein Budget fahren wir uns dann generell eigentlich?
Naja, wir reden über einen Haushalt von, je nachdem auf welche Zahlen man guckt, sagen wir mal über 500 Millionen Euro. 10 Millionen klingt dann nicht mehr so viel, das stimmt. Auf der anderen Seite sind 10 Millionen aber doch eine ganze Menge Geld, weil man darf nicht vergessen, dass ganz viel von diesen 500 Millionen letztendlich Geld ist, was wir nur durchleiten, weil wir das vom Bund kriegen und dann meinetwegen wieder ausgeben müssen für soziale Zwecke.
Verstanden. Im letzten Podcast gab es den einen berühmten Satz, der wurde auch danach auf Social Media auch häufiger geteilt, und zwar deine Vision, dass du die Vision hast, in Hildesheim ein Konsortium aufzubauen, wo junge Menschen gründen können und wo die Banken mit dabei sind, Geldgeber, hat es aber auch noch nachgeschoben gehabt, dass die Banken allein nicht funktionieren, auch wegen der BaFin, wegen Venture Capital. Man muss jetzt dazu sagen, dass der Raum zumindest da wäre mit Startplatz und wahrscheinlich jetzt nur noch die privaten Investoren fehlen.
Da gibt es schon Erste, mit denen wir da natürlich im Austausch sind, die da Interesse dran haben. Also ich glaube, da sind wir auf sehr gutem Weg. Der Raum, du hast es angesprochen, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, mit dem Startplatz ist jetzt da. Das ist sozusagen der Kulminationspunkt, wo die ganzen Beratungsangebote mit Hirek, mit Banken, Sparkassen und so weiter alle dabei sind mit den Kammern. Also da gibt es viele Beratungsangebote. Und natürlich braucht es dann auch dieses Thema Venture Capital, aber da sind wir auch dabei. Da kann aber noch mehr passieren.
Gibt es eigentlich eine Firma, wo du sagst, die hätte ich auch gerne gegründet?
Ach ja, da fallen mir viele ein. Also alle, die erfolgreich sind, können sich mir auch gut vorstellen, gegründet zu haben. Das bin ich ja nicht.
Aber gibt es irgendwo, wo du sagst, ja, das finde ich wirklich sehr spannend, also wenn du noch einen Namen nennen kannst?
Nee, du hast ja, um in Hildesheim zu bleiben, Medifox angesprochen. Das ist natürlich eine tolle Idee und super erfolgreich am Markt. Also ich wäre schon jetzt, auch wenn ich da wirklich der Falsche für wäre, ich wäre völlig ungeeignet, um ein digitales Unternehmen zu entwickeln. Aber das spricht mich schon sehr an. Ich finde schon großartig, was da alles in den letzten Jahren so passiert ist und welche Ideen da plötzlich groß geworden sind. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass ein Google oder ein Amazon mal so groß werden? Am Anfang haben wir die belächelt.
Absolut. Und spannende Fragestellung habe ich vor ein paar Tagen auf LinkedIn gelesen. Und zwar, da wurde die Frage gestellt, wenn Jeff Bezos in Deutschland gegründet hätte, gäbe es dann Amazon?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also insoweit eine sehr gute Frage, weil ja vieles hier leider Gottes durch die Überreglementierung, die wir bei uns eben leben, meist oder ja oft behindert wird oder zumindest so erschwert wird, dass man dann lieber ins Ausland geht, und das darf eben nicht sein.
Ich hatte mal, um einen Vergleich zu ziehen, mal mir angeschaut, ich hoffe, die Zahl ist richtig, wie hoch unser Bruttoinlandsprodukt in Hildesheim ist. Kam eine Zahl raus von ca. 13 Milliarden. Das habe ich damals als Vergleich gezogen, weil ich ein Projekt hatte bei der Salzgitter AG und die machen einen Umsatz von 11 Milliarden. Ist aber irrelevant hier an der Stelle. Aber um Umsatz zu erwirtschaften, brauchen wir auch Fläche. Daher und eben auch Infrastruktur. Daher die Frage von einem aus der Community: Ist in naher Zukunft ein weiterer Autobahnanschluss für Hildesheim geplant, um die Anbindung zu verbessern und vor allem für mich viel interessanter, um die Wirtschaft auch zu stärken?
Also ich glaube, das ist zumindest hier in der Hildesheimer Community sehr wohl bekannt. Wir arbeiten ja seit langem am dritten Autobahnanschluss, weil der zweite, nämlich in Drismstedt befindliche Autobahnanschluss, einfach nicht mehr belastbar ist. Wir können nicht mehr weitere größere Areale sozusagen an den Markt bringen, ohne dass wir den dritten Autobahnanschluss haben. Das eine, was jetzt gerade auch in den Medien, ich glaube, heute stand auch ein Artikel in der Zeitung, das sogenannte lange Feld, das geht noch. Aber wir brauchen danach, um weitermachen zu können, dann den dritten Autobahnanschluss, zumindest höchstwahrscheinlich. Und nun ist der ja schon im Jahr 2000 an genau der Stelle, wo er jetzt auch geplant ist, schon eigentlich festgelegt worden, dass es den immer noch nicht gibt. Das zeigt, wie schlecht wir in Deutschland sind, Infrastrukturprojekte, wenn es um neue Projekte geht, voranzukommen. Ich finde, das geht gar nicht. Das habe ich auch dem damaligen Bundeskanzler geschrieben, dass er nicht von der Deutschlandgeschwindigkeit reden und palabern soll, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern sich dieses Projekt mal anschauen sollte und vielleicht mal dafür Sorge tragen sollten, dass das dann auch wirklich vorangeht. Wir sprechen da mit dem jetzigen MP, dem früheren Wirtschaftsminister Olaf Lies natürlich regelmäßig, machen da Videoschalten. Ich war schon mehrmals in Berlin mit diesem Projekt. Das muss vorangehen. Das ist tatsächlich das meines Erachtens für die Zukunft wichtigste Projekt von Hildesheim, weil da ganz, ganz viel dran hängt. Du hast es ja eben schon angesprochen. Denn da sind große Flächen, die haben wir auch zum Teil schon erworben mit einer gemeinsamen Gesellschaft, mit der Sparkasse zusammen, dankenswerterweise. Und das wollen wir so schnell wie möglich entwickeln. Aber es zeigt sich, wie komplex und und wie langwierig das ist, obwohl wir wirklich alles dafür tun, dass es so schnell wie möglich geht.
Ich kann mich an den Zahlen nicht erinnern. Das war Matthias Miller, hat es mir mal vorgerechnet gehabt. Wenn so ein Gebiet kommt, bedeuten das aber ein paar tausend neue Arbeitsplätze.
Das stimmt. Da gibt es auch ein Gutachten, was schon 25 Jahre alt ist. Aber das wird trotzdem noch insoweit passen, ja.
Okay, und dann wäre auch kein Problem mehr, wenn Bosch Schwierigkeiten hat, weil dann haben wir genug Arbeitsplätze, um die...
Naja, wir wollen ja das eine haben, ohne das andere zu lassen. Also von daher...
Aber würdest du es richtig finden, jetzt Bosch irgendwie staatlich zu fördern oder von der Stadt aus irgendwie zu helfen, nur damit, wo das Modell nicht funktioniert, um die Arbeitsplätze irgendwie krampfhaft am Leben zu halten?
Nein, jedenfalls nicht aus Mitteln der Stadt Hildesheim, weil man muss natürlich immer abwägen, was ich da nicht mehr machen kann. Das muss man einfach sagen. Also das habe ich auch noch nie gehört, dass eine Stadt wirklich eigenes Geld reingegeben hat in ein Unternehmen. Ja. Das kann man nicht machen.
Es ist eher ein Engagement dann, zu versuchen zu helfen.
So ist es. Und wie gesagt, infrastrukturell, ich meine, wir haben da ja schon vor langer, langer Zeit, heute sind die Straßen viel zu groß. Wir haben breite Straßen, also da oben in Hildesheimer Wald geht sozusagen eine zweispurige Straße und zwar auf jeder Seite zwei Spuren. Ja. Wir haben einen riesen Busparkplatz da oben mal gebaut, das hat ja alles die Stadt gebaut. Und deswegen würde ich schon, und das sage ich schon, erwarte ich natürlich schon von Bosch, dass sie Hildesheim nicht hängen lassen, das ja.
Damit du kurz was trinken kannst, die zweite Pause.
Das ist aber nett.
Podcast-Gäste, Achtung, jetzt lohnt es sich doppelt. Kurze Werbeunterbrechung für unseren Podcast HI Wirtschaft, dieses Mal für etwas ganz Besonderes, nämlich für HI Plus. HI Plus ist ein neues Angebot der EFI, unserem regionalen Energieversorger. HI Plus ist nämlich der neue Ökostrom- und Gastarif mit der Vorteilswelt für mehr Hildesheim. Außerdem bekommen die Kunden immer höher werdende Rabatte auf dem Arbeitspreis, je länger sie dabei bleiben. Also hier wird Treue belohnt. Das ist aber noch längst nicht alles. Für den Ökostrom- und Gastarif gibt es einen Bonus von 50 Euro beim Strom und 100 Euro beim Gas. Ich glaube, in Berlin würde man sagen, das ist der Doppelwumms. Das Beste, mit HI Plus bist du nicht nur nachhaltig und mit Preisgarantie unterwegs, du bekommst auch Zugang zu HI Plus Vorteilswelt. Rabatte auf Tickets der Grizzlies, Invaders, VV06, günstigen Eintritt auf den Andreaskirchturm, Vergünstigungen im Wasserparadies, bei Gym Fitness und sogar ein Cocktail am City Beach kostenlos. Es ist einfach so viel dabei. Ich glaube, man kann einen Stromtarif nicht emotionaler und regionaler gestalten als dieses neue Angebot der EFI. Mehr Infos gibt's auf hiplus.efi-hildesheim.de oder direkt hier in den Shownotes. HI Wirtschaft, der Podcast aus Hildesheim mit HI Plus, weil lokal einfach besser ist.
Ja, cool. Wir haben jetzt nur noch so ungefähr 15 bis 20 Minuten, deswegen müssen wir ein bisschen durch die Fragen galoppieren. Was ich schon nicht verstanden habe, ist, und zwar, wir haben ja eben über das Investment gesprochen von den 87 Millionen Euro für ein Gefahrenabwehrzentrum. Was ist eigentlich ein Gefahrenabwehrzentrum?
Also wir haben tatsächlich den Namen ganz bewusst neu gewählt, weil es eben mehr ist als die, ja, als der Brandschutz selber. Also die alte Feuerwache, die es ja bislang gibt und die es auch noch in den nächsten drei Jahren gibt, bis das dann wirklich fertiggestellt ist, auch wenn das ja jetzt schon losgeht. Da ist eben alles gebündelt, was mit Gefahrenabwehr zu tun hat. Natürlich sind da auch die Übungsräume drin, es ist die Leitstelle ja mit drin, die ist allerdings jetzt auch in der Feuerwehrwache auch schon mit drin. Also alles, was auch mit auch das Thema Bevölkerungsschutz etc. pp. Ist da drin abgebildet und deswegen dieser neue Name.
Ich springe jetzt so ein bisschen von Thema zu Thema. Zum Thema Kultur hat mir vor einem Jahr gesagt gehabt, dass ja so ein bisschen der Platz für die Abende fehlt, für die Jugendlichen. Jetzt ein Jahr später ist irgendwie Woodland total hip geworden und da kommen ein paar tausend Menschen zusammen. Hast du das wahrgenommen?
Ja, selbstverständlich. Ich habe ja durchaus da auch nicht ganz... ich war von vornherein mit involviert, ich will es so rum ausdrücken. Finde das großartig, was dort aufgebaut worden ist. Ich finde das großartig, was da entstanden ist. Tatsächlich gab es das ja letztes Jahr auch schon, aber es hat jetzt sehr viel Fahrt aufgenommen. Leider Gottes haben wir jetzt natürlich auch schon wieder was mit Lärmschutzthemen zu tun. Je erfolgreicher das ist, desto schwieriger wird es natürlich schon wieder im Umfeld. Aber gut, glaube, das müssen wir jetzt nicht hier diskutieren, da werden wir auch irgendwelche Lösungen für finden müssen. Aber nochmal, das ist toll, was da erstmal gemacht worden ist.
Ich habe tatsächlich 5-mal die Frage gestellt bekommen. In einem neu entstehenden Baugebiet am Berliner Kreisel kommt es aktuell zu starker Lärmbelastung. Was kannst du grundsätzlich zu Lärmschutz und Kommunikation solcher Bauprojekte sagen? Hab die Frage bewusst nicht mit reinnehmen wollen, weil ich finde, wenn man arbeitet, dann darf man auch mal laut sein, dann ist es okay und man darf nicht mal meckern. Aber dann ist eben bei Woodland genauso. Man ist irgendwie erfolgreich und dann ist dann irgendwie...
Es ist immer eine Gratwanderung. Es muss irgendwie muss man versuchen, einen fairen Interessenausgleich hinzubekommen. Natürlich gibt es auch hier wieder Vorschriften zu beachten. Das steht außer Frage. Es gibt natürlich, das wissen ja, glaube ich, auch alle, entsprechende Lärmschutzregelungen mit Werten, die man am Tage erfüllen muss und in der Nacht. Das ist zu beachten. Das ist aber auch genehmigungsrechtlich entsprechend so abgebildet. Baulärm beispielsweise in einem Wohngebiet, wenn noch weitere Gebäude entstehen, ist natürlich normal. Das ist das Leid oder das Los desjenigen, der relativ früh im Baugebiet dann da ist. Das weiß aber auch jeder, der das macht, also der da baut.
Kultur hatten wir jetzt, Thema Sport. Im letzten Podcast hatten wir das Thema Hildesheim, Sportstadt, kann man nicht sagen, weil die Stadt steht nicht dahinter. Dann haben wir, das wurden stimmt, wir, wurden wir genau, stimmt, stimmt nicht. Ja. Wurden wir aber informiert, dass die Stadt selber nichts machen darf, dass aber die Beteiligung was machen dürfen, wie zum Beispiel die EFI und Co., dass die dann unterstützen, die Vereine unterstützen, was ja auch tatsächlich so ist. Jetzt aber zu der Frage, wie bewertest du aktuell unsere sportlichen Entwicklungen? Insbesondere, wenn ich so zu Johannes Krupp schiele, der ja jetzt mit den Invaders ein bisschen aufrüsten muss mit seinem Stadion.
Ich bewerte das als große Herausforderung auf der einen Seite, aber wir sind in guten Gesprächen und bin mir da ganz sicher, dass die Liga da auch vernünftig genug ist, da das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Also wir werden da, bin ich ganz zuversichtlich, gute Lösungen finden, wobei da natürlich eben die Invaders und andere Partner, will ich jetzt erstmal abstrakt sagen, ich will ja hier nicht irgendwem vorgreifen, erstmal in den guten Austausch gehen müssen, aber ich weiß auch, dass das schon längst geschieht.
Okay, also auch in den nächsten 5 Jahren bleiben wir eine Sportstadt, weil die Stadt dahinter steht.
Ich muss an der Stelle jetzt trotzdem mal differenzieren, weil wir sind auch eine Sportstadt ohne den Spitzensport, weil wir ganz viel Breitensport machen. Und ich hatte letztes Mal tatsächlich die Differenzierung vorgenommen, dass die Stadt die Vereine unterstützt, um den Breitensport, also um allen Menschen die Möglichkeit zu geben, auch gerade den Kindern und Jugendlichen Sport zu machen, aber auch bis ins hohe Alter hinein. Der Spitzensport, das ist ein Sponsoring-Thema und das läuft deswegen eben über unsere Tochtergesellschaft.
Es gibt gerade eine Trendsportart, Paddel. Schon mal gespielt?
Habe ich nicht davon gehört, habe ich aber schon, das haben wir ja auch in Hildesheim schon.
Ja, und würdest du spielen wollen?
Och, ich kann mir das schon vorstellen, mein Sohn hat das tatsächlich mal gespielt und fand das toll.
Also beim den nächsten Podcast machen wir danach noch ein Paddel.
Aber nur danach, weil währenddessen würde ich wahrscheinlich zu sehr außer Atem kommen.
Wir springen so ein bisschen von Thema zu Thema. Hinten rechts sitzt Herr Özdorf. Herr Özdorf hat verantwortet 13 McDonald's-Filialen. Mit den 13 Filialen macht man schätzungsweise um die 100 Millionen Euro Umsatz. Davon sind 2 Filialen in Hildesheim, die anderen 11 sind in NRW. Und er hat das Thema auf seinem Schreibtisch kommunale Verpackungssteuer. Kannst du uns mal kurz erklären, was das ist und was du darüber denkst?
Schwieriges Thema. Das hat ja die Stadt Tübingen vorgemacht und das ist auch durchgeklagt durch alle Instanzen und dort sozusagen rechtlich abgesichert worden. Das haben wir bewusst abgewartet. Hintergrund ist, dass wir leider Gottes in einer Wegwerfgesellschaft leben. Ich kritisiere jetzt gar nicht, dass man Fast Food kauft. Ich kritisiere auch nicht, dass es Verpackungsmüll gibt. Ich kritisiere aber sehr wohl, dass es Menschen gibt, die hinterher gerne aus dem Auto heraus meinen, dass man das dann in die dass man das in die Böschung meinetwegen schmeißen kann, dass man das einfach aus dem Auto pfeffern kann und dann liegt es in der Umwelt. Und das geht gar nicht. Und Man könnte die Beispiele jetzt auch anders wählen. Natürlich sind es nicht nur die Autofahrer, sondern es gibt es leider Gottes auch in der Innenstadt. Natürlich, obwohl da jede Menge Mülleimer stehen, erlebe ich immer wieder, dass die Sachen einfach irgendwo hingeschmissen oder liegen gelassen werden. Finde ich völlig inakzeptabel. Und falls hier jemand zuhört, der das macht, dem empfehle ich wirklich dringend, alles in Mülleimer zu schmeißen oder auch mit nach Hause zu nehmen. Selbst wenn ein Mülleimer voll ist, ist das kein Grund.
Dass unsere Community macht sowas nicht.
Naja, das hoffe ich, aber vielleicht ist die ja, vielleicht hört es ja auch mal woanders. Ne? Ja. Und man kann es ja auch teilen an solche Leute, die sowas tun.
Die Kritik habe ich
kein Verständnis dafür. So, und jetzt kommen wir zur Verpackungssteuer. Das hat offenkundig auch die Tübinger gestört. Und wie gesagt, stört auch uns hier. Und deswegen denken wir eben sehr wohl darüber nach, ob wir hier auch eine Verpackungssteuer einführen. Wir haben aber jetzt demnächst ein Gespräch und dem möchte ich auch nicht vorwegkriegen.
Ja, aber nur, dass wir überhaupt verstehen, worum es da geht. Das würde ja bedeuten, dass wenn man beim Bäcker was kauft oder bei McDonald's was kauft, auf den Big Mac, auf die Verpackung dort 50 Cent Steuer zahlt, auf die Cola 50 Cent Steuer zahlt, auf den Ketchup 20 Cent Steuer zahlt und dann halt es alles teurer wird. Und ich will auch gar nicht jetzt über McDonald's reden, sondern generell über die Gastronomie. Und da stelle ich mir halt die Frage, würde das die Gastronomie nicht zunehmend mehr belasten, wenn sie A, Kassensysteme brauchen, um das zu differenzieren und B, halt mehr Steuern zahlen müssen oder halt weniger Kunden dadurch haben. Einfach nur aus Neugier also, für die Wirtschaft.
Ja, allerdings würde das ja die Gastronomie vor Ort, die jetzt nicht außer Hausgeschäft macht, gar nicht belasten. Ne? Also es ist ja nicht so, dass einer das pauschal besteuern müsste, sondern es wäre ja tatsächlich die außer Hausverkauf dann vornehmen, die wären dann gegebenenfalls zu belasten. Ich will noch einen Hinweis geben, ich möchte damit kein Geld als Stadt verdienen. Ich möchte, dass unsere Stadt sauberer wird.
Okay.
Und wir finden andere Lösungen oder aber wir müssen wirklich mehrere Kolonnen, also zusätzlicher Mitarbeitenden und die entsprechenden Gerätschaften dazu einstellen, damit wir dem Müllbergen wirklich Herr werden können. Und dafür bräuchte ich natürlich diese Finanzierung und da wären dann die in der Pflicht, die diese Verpackung in Verkehr bringen, weil leider, die sind nicht schuld daran, um das ganz klar zu sagen. Aber weil es eben viel zu viele Menschen gibt, die irgendwie die gute Kinderstube vergessen haben oder keine hatten, ich weiß es nicht, haben wir dieses Problem und das müssen wir lösen. Und das kann nicht die Allgemeinheit lösen, sondern das müssen am besten diejenigen, die das nicht mehr wegwerfen, dann haben wir das Problem nicht mehr. Oder sonst müssen wir leider Gottes eine Stufe davor gehen, nämlich das in Verkehr bringen. Und das gibt es ja oft in Deutschland oder in Europa, dass wenn man etwas in Verkehr bringt, dafür dann eben sozusagen auch ein Stück weit die Haftung oder die Verantwortung dann dafür trägt.
Aber ist ja aussagekräftig, dass du sagst, es geht nicht um die Einnahme.
Genau.
Wenn wir jetzt einmal zusammenfassen, das Thema Sport haben wir gesagt, Stadt steht weiterhin dahinter, werden Lösungen gefunden. Dammstraße haben wir abgeschlossen, das ist keine hitzige Diskussion mehr, das Ding ist durch. Die Finanzen sind okay. Der Wirtschaft geht's so lala, da kann aber die Politik nicht mehr viel verändern. Das ist einfach gerade von der Industrie her so. KI wird schon genutzt.
Anfänglich, ja.
Genau, Digitalisierung läuft auch. Man muss zugeben, Gewerbegebiet, Autobahnanschluss kommt alles rückt ein bisschen näher, wird alles jetzt ein bisschen konkreter. Du hast damals gesagt, gab Visionen mit Start-up-Treffen und Investoren. Den Raum gibt's schon, du meinst, die Investoren kommen gerade. Also die Zwischenbilanz ist nach einem Jahr, ist echt überraschend gut.
Ja, finde ich auch. Freut mich auch sehr, dass es da vorangeht. Aber man sieht eben leider Gottes auch, dass große Projekte einfach viel zu lange dauern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eben die große Problematik, die wir, ich komme darauf zurück, in Deutschland haben, dass Bürokratie irre ist. Denn, um dann vielleicht nochmal ein Beispiel zu nennen, beim dritten Autobahnanschluss sind, glaube ich, 7 oder 8 unterschiedliche Behörden über Bund, über Landkreis und Kommune involviert, die alle irgendwie da eine Aufgabe drin haben. Dass das nicht gut und schnell funktionieren kann, das ist, glaube ich, jedem schnell klar. Und deswegen, glaube ich, wäre es sehr gut, wenn man da, um da auch nochmal drauf zurückzukommen, wirklich radikal rangehen würde und sagen würde, das müssen wir völlig neu denken.
Ist es denn so, dass die Behörden alle nacheinander arbeiten, wenn da 7, 8 Behörden arbeiten? Oder können die auch schon parallel arbeiten über Schnittstellen und so weiter?
Also das können sie zum Teil nicht, weil manches aufeinander aufbaut. Aber soweit es möglich ist, wird das auch gemacht. Und deswegen ist Frau Döring da auch, die hat den Auftrag von mir, da dazu, auch das zu steuern und diese ganzen Behörden miteinander zu vernetzen. Und die treffen sich wirklich im Rahmen von Videoschalten normalerweise monatlich einmal, um abzustimmen, wer jetzt was zu tun hat, damit das schnell vorangeht. Und trotzdem dauert es länger, als ich mir das wünsche.
Wir hatten im Podcast mal zu Gast Tobias Eierhund. Und der hat mir erzählt, dass ihr auch mal gemeinsam Musik gemacht habt.
So ist es.
Und du hast mal, stimmt das, dass du in seinem Garten mal Musik gespielt hast? Zu seinem Geburtstag oder sowas?
Ja, doch.
Was spielst du eigentlich?
Ich spiele Trompete und Bassgitarre habe ich auch gespielt.
Aber wir können dich da nicht mehr öffentlich sehen, dass du Trompete spielst.
Naja, ich habe jetzt gerade tatsächlich die Trompete wieder in die Hand gedrückt bekommen. Das war eine tolle Überraschung. Ich habe ja früher im Musikzug Gießen auch mitgespielt und auch mal mit Himmelstür auch schon mal mitgespielt. Und die haben nun gemeinsam im Zelt gespielt nach dem Schützenausmarsch. Und dann hatten die meine Trompete organisiert und mir in die Hand gedrückt. Und da durfte ich mal wieder ein Stück spielen.
Okay.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar falsche Töne gespielt, muss ich zugeben. Aber ein bisschen ging es noch.
Okay, da danke auch da nochmal für die privaten Einblicke. Die Abschlussfrage ist hier, um die Runde zu beenden. Wir haben ja gesagt gehabt, Zwischenbilanz ist gut. Wir würden hoffentlich in einem Jahr nochmal sprechen, wo wir dann stehen. Wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen, was, um auch mal ein paar Aussagen zu kontrollieren, was müsste in einem Jahr passiert sein, dass du sagst, dass dann waren wir erfolgreich in die nächsten 12 Monate?
Darüber müsste ich jetzt länger nachdenken, was jetzt genau in einem Jahr passieren würde.
Das ist wieder unser Politiker Ingo Meier, nicht mehr Ingo.
Ja, nein, jetzt ganz ehrlich, ich will mich da gar nicht irgendwie aus der Verantwortung stehlen, aber also da kann ich jetzt aktuell so spontan...
Haben wir eine Freigabe für einen Autobahnanschluss in einem Jahr?
Nee, wir werden da den nächsten Step dann haben müssen.
Der ist?
Naja, jetzt muss, also das ist alles so technisch, dass da muss der nächste Planungsschritt sozusagen abgeschlossen sein, das schon. Aber
hat deinen Namen?
Planfeststellungsverfahren muss da, glaube ich, eröffnet sein.
Okay.
Also das sind solche Themen, die, also da gibt es ganz viele Steps, wenn man sich den Zeitplan, das ist so eine Tapete, die ist so irgendwie Meter lang oder sowas, da werden wir natürlich hoffentlich einige Bausteine abgearbeitet haben, aber das kann ich dir jetzt so aus dem Stegreif auch nicht sagen.
Ich habe mir jetzt gemerkt, Planfeststellungsverfahren sollte eröffnet sein.
Ja, ich glaube, das ist richtig.
Wir brauchen ja irgendeinen Anhaltspunkt fürs nächste Jahr.
Ja, gut, okay.
Vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Natürlich, wir müssen ja jetzt auch noch den Impernehmer zu Ende trinken.
Dankeschön.
Danke auch.
Also, genau, cheers. Ich rede mal kurz weiter, du kannst gerne eine Pause machen. Die Kollegen von Paxino haben hier gerade ein Catering aufgebaut. Wer jetzt nochmal sich vernetzen will, mit dem OB noch ein paar Fragen stellen will, außerhalb des Podcasts, wenn ich nochmal nachgehakt habe genug, wer nochmal nachhaken will, kann das gerne in den nächsten 30, 45 Minuten tun. Alle, die ein Bändchen haben, sind herzlich eingeladen, auch mal zu Potters rüber zu gehen. Alkoholfreie Cocktails und Softdrinks gehen auf uns. Bedient euch gerne. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an Hildesheim Marketing für die Räumlichkeiten und vor allem auch an die EFI für die Unterstützung von unserem Format. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei den nächsten Podcast-Terminen mit dabei seid. Hat auch uns Spaß gemacht. Es war ein Testformat. Ihr wart quasi Teil unseres Versuchs. Und ich hoffe einfach, dass ihr Spaß hattet.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Hi Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.